Hallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen Bonusfolge vom nerdigen und niveauvollen Trash Talk. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Erzählen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder den Klickbringer schlechthin, nämlich den Markus Plötz. Hallo.
Gott. Hallo Philipp. Ja, Gott. Oh, ich freue mich, da zu sein. Aber Gott, du bist gemein. Du weißt ganz genau, wie sehr ich mich dann immer dann innerlich winde, wenn du solche Sachen dann dabei sagst.
Für die 0,1% der Menschen da draußen, die nicht wissen, wer du bist, wer bist du denn?
Ja, hallo, ich bin der Markus und als allererstes bin ich vor allen Dingen ein Nerd, ganz genau wie alle anderen hier. Und ein Geek. Hatte ich übrigens gelernt, Geek kommt vom deutschen Jeck. Also nur für den Fall, dass ihr das noch nicht wusstet, wenn ihr euch als Geek bezeichnet, seid ihr auch gleichzeitig irgendwie Jecken. Das fand ich sehr spannend, sehr lustig. Ja, also ich bin der Markus und ich stehe total auf Rollenspiele und nebenbei habe ich auch noch die Firma Ulysses Spiele und arbeite dort als Geschäftsführer.
Sehr gut, denn wir haben jetzt noch so ein paar Geschäftsführerfragen quasi.
Toll.
Ja, die ganzen Community-Fragen sozusagen, die schon der Johannes beispielsweise beantworten konnte oder der Nico beantworten konnte, haben wir alle schon hinter uns. Jetzt kommen noch die Deep-Diving-Fragen.
Das heißt also auf gut Deutsch, die anderen beiden durften den coolen Scheiß beantworten und ich muss diesen langweilig drögen Kram machen. Das ist ja super. Das klingt ja ein Job für mich. Sehr gut. Ich bin froh.
Ganz genau. Und vielleicht wundern sich manche HörerInnen, weil vielleicht ein paar Fragen doppelt sein werden, aber von einem Redakteur oder einem Chefredakteur ist die Antwort bestimmt anders als von jemandem, der den ganzen Bums hier leitet. Deswegen fangen wir doch mal an. In den letzten Jahren hat Ulysses sich ja so ein bisschen neu an die Gegebenheiten des Marktes angepasst. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, wie hat sich denn allgemein der Markt oder generell die Rollenspielszene verändert?
Oh mein Gott. Also die Antwort könnte ich jetzt sehr, sehr, sehr lang ausrollen, weil effektiv, ich mache das jetzt seit 93 und seitdem hat der Markt etliche Transformationen durchlaufen. Das, was die letzten Jahre war natürlich immer stärkere Konzentration auf Online-Verkaufswege, Online-Verkaufskanäle. Das heißt, viel mehr Menschen haben sich ihre Ware, ihre Spiele und egal um was es geht eigentlich. Das ist jetzt nicht nur für unseren Bereich, aber es ist ganz allgemein für im Handel, holen sich die Sachen im Internet. Und dazu kam natürlich auch eine immer stärkere Digitalisierung. Also das heißt, vor 10 Jahren waren PDF so eine Sache, die haben ein paar Leute gemacht, aber eigentlich war das jetzt nicht unbedingt zwingend der Riesenrenner. Heutzutage sind PDFs natürlich ein ganz, ganz wichtiges zentrales Element, sowohl für die Spielerschaft als auch für uns als Verlag. Und dann kam natürlich mit der Corona-Pandemie 2020 nochmal eine völlig unerwarteter Faktor mit rein, der das natürlich nochmal auch in eine ganz andere Richtung getrieben hat. Sprich, da kamen dann plötzlich Dinge wie Virtual Tabletops mit rein und ein völliger Zusammenbruch sämtlicher Handelswege und tausend neue Überlegungen, wie können wir überhaupt die Produktion sichern, wie können wir überhaupt den Kontakt zum Beispiel auch zu unseren Fans halten, wo stehen wir als Firma, wo steht die Branche? Und das hat auf ganz, ganz vielen Ebenen unglaublich viele Steinchen ins Rollen gebracht. Und das ist auch eine Entwicklung, die zumindest aus meiner Sicht heute noch nicht wirklich vorbei ist. So eine Entwicklung ist nie vorbei. Also es gibt, also Stillstand ist, wie wir wissen, Leben beinhaltet Bewegung. Und da wir eine lebende Szene sind, sind wir auf jeden Fall auch ständig in Bewegung. Aber da ist momentan noch mehr in Bewegung, als das vielleicht ansonsten der Fall gewesen wäre. Was ist daraus im Endeffekt rausgekommen, aus was halt das resultiert? Zum einen natürlich eine Weiterführung dieser Entwicklung, die ich schon beschrieben hatte. Also auf gut Deutsch, dass wir mehr Online-Verkäufe haben und aber auch für uns insbesondere, dass wir mehr direkten Kontakt zu unseren Kunden haben. Das haben wir durch Streamings begonnen. Das haben wir dann jetzt aber auch mit vielen Cons dann gehabt, jetzt nach der Corona-Pandemie und eben einfach sehr viel persönlicherem Kontakt möchte.
Ich frage mal ganz ketzerisch, womit macht man eigentlich beim Rollenspiel noch Geld? Mit beispielsweise SammlerInnen, die ihr beispielsweise jetzt im Collectors Club habt oder mit der Ausweitung auf andere Medien wie Brett- und Videospiele, mit der Entwicklung von förderungswürdigen Projekten oder beispielsweise mit digitalen Inhalten?
Das ist relativ einfach, ja. Also tatsächlich all diese Elemente. Also wenn ich jetzt sagen würde, oh, es ist nur dieses eine oder es ist nur das andere, dann wäre das falsch. Es gibt natürlich für uns einige Dinge, die sind zwingende Voraussetzungen dafür, dass wir andere Sachen machen können. Also alle hier in der Firma arbeiten hier als allererstes, weil sie eben Geeks sind und weil wir das lieben, was wir tun, weil ansonsten hätten wir alle vor Jahren was anderes gewählt und wir sind alle nicht dabei, weil wir damit reich werden. Aber wir wollen Spaß haben an dem Ganzen. Und dazu gehört es eben natürlich auch, weil wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, will man irgendwann auch die Ausgefallene. Und da gehören bei uns zum Beispiel auch ausgefallenere Projekte dazu. Also von daher ist es für uns wichtig, dass wir zum einen Dinge haben, von denen wir wissen, dass wir damit eben einfach unser Geld verdienen können und zum anderen, die es uns dann ermöglichen, tatsächlich auch abgefahrenen Scheiß zu machen. Und was auch wichtig ist, ist natürlich so eine zukunftsgerichtete Herangehensweise an das Ganze. Weil, wie ich schon gesagt habe, wir sind seit immer in der Veränderung, in der andauernden Veränderung und das ist ja etwas, was wir alle auch auf jeder Lebensebene merken. Wenn wir anfangen und stehen still, dann ist das wirklich eigentlich Rückschritt in dem Moment schon. Das heißt, wir haben uns auch sehr darauf konzentriert zu sagen, okay, gerade was ich eben auch hatte mit den VTTs, mit den Virtual Tabletops, wie können wir das angehen? Was bedeutet das? Wie verändert sich das Spielverhalten? Da eben einfach zu versuchen, eher Teil einer nach vorne schreitenden Entwicklung zu sein und nicht jemand zu sein, der dem Ganzen halt folgt, weil das jetzt irgendwie muss oder so. Das ist auch etwas, was bei uns in der Szene sehr, sehr oft passiert, dass Entwicklungen ein Stück weit verschlafen werden. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht nach dem Motto, oh, wir sind alle so doof. Also ich meine, wir gehören ja auch dazu. Aber es ist halt schwierig, weil wir auf der einen Seite eine sehr gestandene Szene sind, die sich zwar oft und gerne für progressiv hält, aber eigentlich ganz schön konservativ an ganz viele Sachen.
Oh ja, tatsächlich.
Das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig. Das ist etwas, was wir alle von uns, also wir müssen uns da auch immer wieder selbst an die eigene Nase hier greifen und gucken, okay, wie würde sich das dann für mich anfühlen, wenn ich jetzt vielleicht das nicht schon seit 30, 40 Jahren machen würde? Oder wenn ich jetzt noch 30 Jahre jünger wäre oder. Und von daher haben wir auf der einen Seite natürlich die starke Konzentration auf, wie du schon gesagt hast, die Fans, die Sammler, die Leute, die das mit uns schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten machen und für die wir auch unglaublich dankbar sind. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch das Wissen, dass wir eine Verantwortung dafür tragen, dass das Ganze auch weitergeht. Ich habe das jetzt bei mehreren Interviews schon gesagt und das ist mir auch ganz wichtig. Ich möchte nicht derjenige sein, der im Endeffekt das Rollenspiel in Deutschland dann abwickelt und irgendwie mit zu Grabe trägt, weil wir es verpasst haben, halt eine neue Generation einzuholen. Aber zu dem, was diese neue Generation will, gehört halt auch zu akzeptieren und daran zu arbeiten, das auch zuzulassen, dass die ihr Rollenspiel entdecken dürfen. Weil die neue Generation spielt Rollenspiel anders. Das haben wir schon sehr, sehr hart festgestellt. Und deswegen natürlich auch sowas wie Otavio, wo wir dann einfach auch sehr bewusst sagen, okay, wo können wir denn die Leute abholen und nicht, wo wollen wir die haben? Weil interessanterweise findet, dass die Generation, die heute 15, 16, 20 ist, genauso wenig cool, wenn wir ihnen als fast schon Silver Age sagen, wie es eigentlich läuft und was richtig und was gut ist.
Aber du hast doch jetzt flippige grüne Haare, du bist doch jetzt jugendlich.
Ja, ich hab mein inneres Kind wiederentdeckt. Also das ist der Hintergrund dazu. Ich hatte früher grüne Haare, als ich noch sehr, sehr viel jünger war, eben vor 30 Jahren. Und alle möglichen anderen Haarfarben, aber grün ist halt nur meine Lieblingsfarbe, wie man vielleicht auch an Ulysses sieht. Und hat mir dann überlegt, weißt du, mich kann keiner aufhalten, ich mache mir einfach wieder grüne Haare. Das war sehr, sehr lustig, als meine Kinder mich so gesehen.
Nun haben wir ja schon gesagt, ihr habt euch in den letzten Jahren organisatorisch und finanziell neu aufgestellt und konsolidiert. Unter anderem wurde auch eine Aktiengesellschaft gegründet, nämlich die Infiniverse AG. Mhm. Und dazu gleich zwei Fragen. Erstens, was ist der Sinn und Zweck des Ganzen? Das ist jetzt der BWL-Teil. Und viel wichtiger aber zweitens, ich war heute früh extra nochmal bei der Sparkasse. Wie viel Geld muss ich denn in die Hand nehmen, um mir eine Aktie von dir zu kaufen?
Okay, also fangen wir mit der ersten Frage an. Für was das Ganze? Ich hatte mich das, wir haben uns sehr, sehr breit aufgestellt die letzten Jahre. Also wir hatten ja so einen Bereich mit dazu genommen, der nannte sich dann Ulysses Digital. Und darüber haben wir festgestellt, dass das eigentlich nicht so richtig gut funktioniert, weil klassisches Rollenspiel, Pen und Paper und all die analogen Sachen und die ganzen digitalen Sachen, boah, die sind schwierig über einen Kamm zu bringen. Und die in einer Firma zu haben, ist nicht leicht und führt zu jeder Menge echter auch Konflikte zum Teil. Weil Menschen, die eben aus dem Digitalbereich kommen und arbeiten, haben ganz andere Vorstellungen, was das bedeutet, wie die Arbeit zu laufen hat, wieso, was auch das Arbeitsgefühl ist. Und dadurch hat sich das Arbeitsklima hier auch ein Stück weit dann verändert, weil plötzlich wurde das ein Stück weit mehr Abstand, unpersönlicher. Da hat Corona natürlich auch seinen Teil zu beigetragen. Und dann kam mit dem ganzen VTT-Teil und diesem digitalen Ding kamen plötzlich ganz viele Elemente dazu, die Seele auch der Firma verändert haben, beziehungsweise die zudem zum Teil auch, platt gesagt, in Widerspruch standen. Und das war natürlich ein ungünstiger Zustand, denn den mussten wir definitiv auflösen. Und deswegen hatte ich mich mit den Kollegen hier unterhalten und habe mich vor allen Dingen auch sehr lange mit meinem Steuerberater darüber unterhalten, wie können wir das dann halt am sinnvollsten organisieren. Weil ich dann auch gesagt habe, okay, wir müssen das so voneinander trennen, dass es zwar voneinander getrennt ist, aber dass es trotzdem irgendwie noch eine Einheit bildet. Und da meinte er, ja, das Sinnvollste, was du machen kannst, ist eigentlich eine Holding. Und dann das Ganze in unterschiedliche Firmen auslagern, sodass das Ganze eben tatsächlich noch eine Struktur hat. Auch eine wirtschaftlich notwendige Struktur, klar, das ist mir als Betriebswirt durchaus auch bewusst. Aber der Gedanke, eine Aktiengesellschaft daraus zu machen, der war mir echt fremd. Also mein erster Gedanke wäre, oder mein erster Impuls wäre definitiv eine GmbH gewesen, aber er meinte, nee, das macht so und so mehr Sinn, weil dann natürlich auch, sagen wir mal, solche Möglichkeiten wie das, was wir oft hatten, in die Ulysses sind oft Leute Firmen eingestiegen und dann also die Firma gehört in die seltenste Zeit im Laufe ihrer Geschichte mir zu 100%. Sondern da waren immer, hatte ich Partner mit drin, dann haben wir gemeinsam Sachen gemacht, dann waren die eine Weile drin, dann sind die wieder rausgegangen. Und das ist mit einer GmbH nicht ansatzweise so einfach möglich wie mit einer AG. Und das führte auch zu ganz, ganz seltsamen Situationen, wenn dann plötzlich ich Steuern zahlen musste dafür, dass ich Teile meiner eigenen Firma wieder zurückgekauft hatte und so weiter, weil die GmbH dafür in der Form so nicht vorgesehen ist, wie das eine AG ist. Also okay, jetzt wird sehr technisch. Aber im Grunde genommen ging es darum, das Ganze so aufzuteilen, dass es immer noch eine Firma bleibt, aber so, dass eben jeder Teil der Firma wirklich auch als eigene Firma funktioniert und auch funktionieren kann. Deswegen sind Dinge wie zum Beispiel IT und so weiter, die werden von der Infiniverse gemacht, weil die braucht jede andere Firma auch. Aber die wenigsten Leute wollen sich auch damit beschäftigen. Also weil der durchschnittliche Redakteur hat überhaupt kein Interesse daran, zu sagen, so von wegen mit dem, oh, total geil, wie funktioniert denn hier eigentlich der Serverraum? Der Hauptsache der Computer funktioniert. Und dasselbe gilt noch viel mehr für sowas wie Buchhaltung zum Beispiel. Also und sowas wie die Ulysses ist eigentlich kreativ. Er will eigentlich möglichst kreativ sein und das haben wir auch schon festgestellt, nachdem wir so gewachsen sind, dass das auch nur noch bedingt gut dann miteinander funktioniert, weil dann hast du Leute, die sind auf der einen Seite voll kreativ und richtig geekig, nerdig. Und auf der anderen Seite Leute, die so, ja, ja, Zahlen, ja, okay, was macht ihr da? Puh, komischer Kram, na egal, Zahlen. So, das funktioniert nicht, aber die brauchst du natürlich auch, damit du das überhaupt machen kannst. Deswegen hatten wir das dann angefangen, so zu trennen. Das funktioniert auch gut, muss ich sagen. Ich war da selbst auch überrascht von, wie positiv sich das alles ausgewirkt hat und wie sehr viel, also es hält vor allen Dingen auch den Leuten, die kreativ arbeiten sollen, den Rücken frei. Weil das plötzlich nicht mehr innerhalb der Firma passiert. Das klingt auf den ersten Blick so, ja, das können sie doch ansonsten ignorieren. Nee, wenn das Teil deiner Firma ist und Teil dessen, wie wir eben auch aufgestellt sind, dass wir uns dann eben immer auch alle zusammentreffen und so weiter und so fort. Und dann merkst du, da gibt es so ganz viele Firmenteile, die da gar nicht mehr da so passen. Dann führt es zu einem mentalen Disconnect. Und das haben wir jetzt so nicht mehr, weil das ist einfach etwas, das ist outgesourced. Das macht diese komische Firma, um die sich der Markus kümmert. Und das funktioniert für alle Beteiligten sehr viel besser. Und um die zweite Frage zu beantworten, wie viel musst du in die Hand nehmen, um Teile... Eine Aktiengesellschaft ist nicht gleich eine an der Börse gehandelte Aktiengesellschaft. Eine Aktiengesellschaft ist erstmal technisch gesehen einfach nur eine juristische Person, die etwas anders funktioniert als eine GmbH. oder andere juristische Personen. Und diese Aktiengesellschaft ist nicht an der Börse gehandelt. Das heißt, da werden keine Aktien der Ulysses bisher verkauft. Mal gucken, vielleicht ändert sich das irgendwann und wir machen einen riesigen Börsengang und dann erobern wir damit die komplette Welt mit deutschen Rollenspielen. Das wäre natürlich total cool, aber aktuell halte ich das noch für schwierig.
Das Spannende am deutschen Steuerrecht oder Finanzrecht oder Wirtschaftsrecht, wie man es auch nennen möchte, ist ja, man kann überraschend viel über Firmen zum Beispiel im Internet offiziell finden. Und was ich gesehen habe, als ich da ein bisschen zu euch recherchiert habe, ist, dass ihr überraschend viel Förderung für Rollenspiele bekommt. Das finde ich super spannend, aber natürlich andererseits auch, was macht ihr denn mit meinem Steuergeld?
Also zum einen ist es wirklich, es ist natürlich für unsere Branche sehr viel, aber es ist jetzt insgesamt gesehen, was Förderung angeht, ist das immer noch minimale Mengen. Wir kriegen eigentlich so gut wie gar nichts für Rollenspiele im klassischen Sinne, sondern wenn, dann kriegen wir Dinge fürs Computerspielen, weil wir tatsächlich sehr viel in den digitalen Bereich eben gemacht haben. Das war ja auch mit dem Hintergrund, wo wir dann gesagt haben, okay, nee, wir müssen das voneinander trennen, weil das sehr groß geworden ist. Wenn dann plötzlich 20 Leute in so einem Digitalteam hast, von denen der Großteil der Firma nicht mal weiß, wer zum ist das eigentlich, was machen die da? Ja, die machen diese Computerspiele. So, was genau ist das? Und so, das ist seltsam. Also für was haben wir da die Förderung bekommen für Computerspiele, die wir eben tatsächlich gemacht haben, an denen wir auch noch arbeiten? Ganz viel davon ist auch natürlich in dem Sinne ein Stück weit Trial and Error gewesen. Also viele von den Leuten, die jetzt zum Beispiel bei dem ersten Projekt zu Die Schwarze Katze mitgemacht haben, sind inzwischen nicht mehr bei der Metamorphic, das ist die neue Firma, die dann eben auch diesen VTT-Bereich übernommen hat, sondern sind danach gegangen, haben was Neues gefunden und so weiter. Also insofern war das für beide Seiten und alle Beteiligten ein Stück weit, nennen wir es mal Lehrgeld in einer gewissen Weise. Sprich, wir haben mit der staatlichen Förderung jede Menge Arbeitsplätze geschaffen. Aber wenn ich jetzt behaupten würde, wir haben da bisher überhaupt irgendwie Geld drin verdient, wäre das gelogen an dem Ganzen. Weil das war für uns auch einfach neu. Der Computerspielebereich ist sehr groß, ist sehr neu. Das hätten wir ohne die Förderung nie machen können. Wir haben jetzt ein großes Projekt, wo wir mit Hexenhunters zu Hexen 1733, ein Computerspiel, was so super cool ankam auf der Vorführung auf der Gamescom noch im letzten Jahr, haben wir jetzt einen Publisher-Partner gefunden mit Hooded Horse. Mit denen werden wir das dann anfangen, wird zweites Quartal werden, 2025 wird das dann rauskommen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wir dann sagen können, so von wegen, okay, cool. Wir können in Zukunft eben mit einem eigenen Team innerhalb dieses Firmenkonstrukts, also nicht der Ulysses, sondern eben der Metamorphic, die dann zusammenhängen über die Finiverse, können wir dann selbstständig zu unseren Marken Spiele so machen, wie wir uns das vorstellen. Ist das sicher? Nein, auf keinen Fall, weil das ist natürlich auch nochmal ein High-Risk-Bereich. Also gerade Computerspiele sind sowas, das klappt oder das klappt nicht. Dazwischen ist nicht viel und dann reden wir entweder von Barfuß oder Lackschuh an der Stelle. Und ich hoffe natürlich, dass das alles total super wird, aber ich bin realist genug, um zu wissen, dass das im Endeffekt vor allen Dingen ein Versuch ist. Und die eine Förderung, die wir jetzt bekommen haben, die sich wirklich mit Pen-and-Paper-Rollenspiel beschäftigt, die ist im pädagogischen Bereich, wo es darum geht, dass wir mit Lira, das ist Lernen im Rollenspiel Anwendung, da geht es darum, wie wir wirklich für Kinder, die mit Lernschwächen kämpfen, mit Rollenspiel dabei unterstützen können. Und das, finde ich, ist auch ein unglaublich spannender Bereich und auch ein unglaublich wichtiger Bereich. Und da ist es aber genauso wie eben auch bei den Computersachen. Wir könnten das nicht stemmen, wenn wir nicht diese Förderung hätten. Am Ende des Tages ist es aber so, dass diese Förderung nie ausreicht, um das Ganze zu machen. Das ist ja nur eine Förderung. Nicht, ihr habt ja ganz viel Geld, macht irgendwas damit. Sondern wir müssen da ja auch Rechenschaft für alles ablegen und eben, also das heißt, wir müssen gewisse Ziele dann dabei erreichen. Das bedeutet nicht zwingend, dass dann jetzt was zum Verkaufen rauskommen muss oder sowas, sondern wir müssen halt einfach beweisen, dass das, was wir getan haben, wirklich Sinn und Zweck hatte, dass die Leute alle dabei was gelernt haben und dass es eben tatsächlich auch ernsthafte Versuche gab, das Ganze auf wirtschaftlich unabhängige Beine zu stellen. Bei den Computerspieleförderungen, bei dem ist es jetzt so, dass wir arbeiten da ja auch mit Universitäten zusammen, wir arbeiten mit dem Duden-Institut zusammen, um dann eben auch wirklich zu gucken, okay, da müssen wissenschaftliche Arbeiten rauskommen. Also ein bisschen wie Grundlagenforschung in der Wissenschaft. Und ich erhoffe mir davon schon, dass da was bei rauskommt, was insgesamt sowohl der Rollenspielszene zugutekommt, weil es eben einfach mal beweist, wie stark das Produkt ist, weil ich halte Rollenspiel immer noch für ein absolut unterschätztes Werkzeug, gerade im Hinblick eben auf das, was oft bemängelt wird, was eben so fehlt an gerade Soft Skills, wie es so gerne heißt, ist zuletzt Empathie. Und zum anderen erhoffe ich mir dadurch natürlich auch, dass es einen positiven Effekt haben wird für all diese Kids, weil ich wirklich glaube, dass da was drinsteckt, was denen in der Weise helfen kann, was man vielleicht mit herkömmlichen Lernmethoden nicht erreicht.
Eines der ganz großen digitalen Themen, die wir gerade auch in der Rollenspielszene haben, aber nicht nur, ist ja der Einsatz von KI. Hat das eventuell bei der Verlagsarbeit was verändert? Sind vielleicht Sachen billiger geworden oder habt ihr die komplett rausgelassen?
Also dieses ganze Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz-Thema ist natürlich momentan ein ganz zentrales Thema, auf das sich sehr, sehr viele Leute aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln stürzen. Für mich persönlich ist das etwas, was zunächst erstmal zu einer technischen Entwicklung gehört. Und das ist nicht das erste Mal, das ist nicht das zweite Mal und ich befürchte, es ist auch nicht das letzte Mal, dass ich sowas eben miterlebe, weil wir hatten ähnliche Entwicklungen damals auch schon durch die Veränderung, als es dann aufkam mit Onlinehandel. Also ganz platt ist das ja im Grunde genommen eigentlich nur eine Weiterführung von einer Entwicklung, die wir schon seit einer ganz geraumen Weile sehen, die sogar, wenn wir es weiter zurückdenken, dann mit sowas wie der industriellen Revolution eigentlich einherging. Also auf gut Deutsch, wir Menschen erfinden Dinge, die uns dabei helfen sollen, Dinge leichter zu machen. Das hat Auswirkungen auch auf die Arbeit von Menschen. Dieses Rad dreht sich aber jetzt natürlich schon seit vielen, vielen hundert Jahren. Das dreht sich immer schneller, das ist außer Frage. Aber es ist trotz all dem erstmal eine Entwicklung, die jetzt nicht ganz neu aufgetreten ist, sondern die hatten wir alle schon seit, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass wir jetzt da mit einem Themenbereich treten, der vorher sozusagen immer als rein von Menschen zu machend angesehen wird. Egal, ob wir jetzt von generierender KI dann reden rund um Bilder oder eben auch was Texte angeht und solche Sachen. Aber im Grunde genommen gibt's das alles schon viel, viel länger. Was viele nicht wissen, ist, dass eigentlich fast alle, die mit Computerprogrammen arbeiten, schon seit ganz geraumer Weile eben auch mit KI arbeiten. Also wenn man gerade sich Elemente anguckt in Photoshop und so weiter, die sind schon seit einer ganz geraumen Weile mit künstlicher Intelligenz. Die Frage ist nur, was macht diese künstliche Intelligenz genau? Kann die jetzt nur mir beim Bildhintergrund helfen oder kann die für mich gleich das ganze Bild malen dabei? Und für uns ist es natürlich so, dass wir da genau wie alle anderen in diesen kreativ schaffenden Berufen irgendwo so zwischen all diesen Dingen dabei stehen. Auf der einen Seite ist es so, wir arbeiten seit vielen Jahren sehr positiv und freundschaftlich mit einer ganzen Menge Menschen zusammen und würden das auch gerne weiterhin dabei tun, keine Frage. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, je besser diese Tools werden, desto mehr werden Leute darauf setzen, desto mehr wird das benutzt werden und in dem Moment, wo das benutzt wird, wird das Auswirkungen haben. Das heißt, daraus entsteht auch wieder ein rein wirtschaftlicher Druck. Und was momentan passiert, ist ja vor allen Dingen diese Auseinandersetzung, die immer ganz klassisch an so einer Stelle passiert, zwischen, oh toll, alles wird besser, alles wird neu auf der einen Seite, jetzt so das Extrem, und auf der anderen Seite, oh mein Gott, alles verändert sich, nein, auf gar keinen Fall, wir müssen das erhalten. Die Wahrheit wird immer irgendwo dann dazwischen liegen. Also sprich, halte ich es für realistisch, dass wir irgendwann komplett keine Zeichner mehr haben und alles nur noch mit KI-Artwork gemacht wird? Nein, halte ich definitiv nicht für das richtige Herangehen. Ich glaube aber, dass solche Dinge wie, dass sich neue Dinge entwickeln werden, dass neue Berufe entstehen werden, dass alte Berufe zurückgehen werden, das ist ein stetiger Prozess. Aber diese grundlegende Angst, dass das jetzt alles verdrängt und dann arbeiten hier gar keine Menschen mehr und irgendjemand hier sitzt da, drückt auf den Knopf und sagt, schreib mir ein Buch mit ganz vielen Bildern, das auch fertig gelayoutet ist zu X, das wird nicht passieren. Also zumindest nicht in naher Zukunft. Wer weiß, vielleicht muss ich mich in 50 Jahren irgendwie revidieren. Aber aktuell ist das überhaupt nicht der Punkt. Womit wir zum Beispiel durchaus auch arbeiten, sind Dinge wie ChatGPT. Wenn es darum geht, dass wir sagen so von wegen, okay, das ist der Text, den ich geschrieben habe, gar nicht jetzt unbedingt bei den Büchern oder sowas, sondern wenn wir gerade Mails schreiben oder sowas. Wenn ich Mails schreibe, mache ich das inzwischen ganz oft, dass ich den Text reinwerfe und sage dem, mach den doch mal rund. Weil was macht der im Endeffekt? Der macht das, was ich auch selbst machen könnte, indem ich nochmal durchgehe und reiche alle Füllwerte raus, gucke, dass alle Kommas richtig gesetzt sind, dass die großen Kleinschreibungen stimmen, und dass das Ganze eben sich nicht im Ton dann verändert während der Nähe. Oder für was man das an einen Kollegen gegeben hat. Aber wenn du das an den Kollegen gibst, der ist gar nicht böse drum, wenn er das nicht mehr machen muss, weil vielleicht hat er eigentlich was Produktiveres zu tun. Und das ist für mich dann die Stelle, wo ich sagen würde, dafür ist es super, weil es ist ein Werkzeug. Das Werkzeug fand ich damals schon toll, als Word aufkam, weil ich stamme noch aus der Zeit, da haben wir die Sachen in DOS geschrieben oder mit der Hand. Und dann kam Word und das war super. Und dann hat Word irgendwann irgendwie eine Rechtschreibprüfung bekommen. Die gab es damals auch noch nicht, ja. Das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen. Aber das sind alles Schritte auf diesem Weg effektiv. Und da muss ich sagen, bin ich hundertprozentig dabei. Da bin ich hundertprozentig dafür. Was die anderen Sachen angeht, da gibt's ganz viele juristische Fragen. Da gibt's auch ethische Fragen. Und da gibt's gesellschaftliche Fragen. Und die werden wir nicht innerhalb der Rollenspielszene klären. Das wäre auch ein bisschen Hybris, würde ich behaupten, wenn wir das versuchen würden. Sondern das müssen wir vor allen Dingen als Gesellschaft dann schauen, wie wir damit umgehen wollen. Und da bin ich ein großer Verfechter davon. Da ist jeder Einzelne auch ein Stück weit dabei gefragt. Und damit meine ich nicht, wie laut man sich irgendwo hinstellt und klar macht, dass man selbst es genau weiß und alle anderen, die eine andere Meinung sind, sind doof. Sondern, dass wir da eben gucken müssen, dass wir uns austauschen und dass wir dann wieder einen gemeinsamen Weg finden, den wir für den richtigen halten. Und dafür gibt's eben all das, was wir in der Gesellschaft haben. Und dazu gehört auch Demokratie, demokratische Prozesse, dazu gehört dann Gesetzgebung, dazu gehört dann entsprechend auch die Justiz, die dann wieder den Dingen nachkommen muss, etc., etc. Aber bei all dem müssen wir uns natürlich auch immer im Klaren sein, die Welt verändert sich und wenn wir die anhalten wollen, hat das noch nie so richtig gut funktioniert.
Eine letzte Frage, weil und auch nur ganz kurz, weil du ja gleich ins nächste Business-Meeting musst. Lizenzierung ist ja auch ein Punkt, wo man Geld mit verdienen kann. Angenommen, ich habe jetzt irgendein Produkt und möchte da jetzt die DSA-Lizenz draufpacken. Wie kriege ich denn die Lizenz von dir?
Da ist tatsächlich der Nico der richtige Ansprechpartner, weil Nico inzwischen als Brandmanager dafür auch verantwortlich ist. Und zum einen kann man uns einfach anschreiben, im schlimmsten Fall kriegt man eine Antwort. Und zum anderen, wenn es jetzt um Romane geht, wenn es um Spiele geht, also analoge Spiele, nicht Computerspiele, wichtiger Unterschied, dann ist es dann natürlich auch die 11, die wir ja ausgerufen haben. Ich weiß, sie ist über ein Jahr zu spät, aber ich habe gerade gestern jetzt hoffentlich den finalen Draft durchgearbeitet mit meinem Anwalt und ich hoffe, dass wir die noch vor Weihnachten rauskriegen, sodass sie zumindest schon mal fertig ist und steht, dass eben alle gucken können. Und das sollte jedem die Möglichkeit geben, tatsächlich selbstständig Produkte damit rauszubringen. Und dann auch über den F-Shop zu verkaufen, über Skriptorium zu verkaufen, also wirklich auch eigene Projekte umzusetzen. Wenn es was anderes ist oder wenn es irgendwie tiefer geht, das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, weil sozusagen so, es gibt diese Einheitslösung, ist immer ein bisschen tricky. Dann aber einfach bei uns melden. Wir sind immer gerne bereit, darüber zu reden, weil schlussendlich the more the merrier. Also je mehr Leute das gerne auch mit eigener Energie füllen wollen, desto besser wird's für alle.
Dann danke ich dir, dass du zwischen zwei Meetings tatsächlich kurz Zeit für mich hattest. Und immer an die HörerInnen, 5 Sterne, Apple, iTunes und so weiter und so fort. Und falls du irgendwann in die Börse gehst, denk an mich, ich möchte die erste Aktie haben.
Alles klar, das merke ich mir, da komme ich auf dich zu. Ich danke dir.
Ciao.
Ciao.